Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch muss an seinen Biologieunterricht denken. Da hatte mein Lehrer doch monatelang die Doppelhelix auf seinem Pult stehen. Hat immer dran rumgepackt, dass es unerträglich quietschte. Das Ding war aus Plastik. Hat nichts damit zu tun, woraus es in meinem Körper ist. Habe ich schon damals nicht verstanden. Erinnert ihr euch auch noch an die Taufliege Drosophila, an ihre Gene, an die Desoxyribonukleinsäure, an Mendel, an Erbsen, an Chromosomen, an Zellteilung? Ja. Und heute? Heute protestieren wir, wenn das Erbgut von Tieren und Pflanzen manipuliert wird.
Jung sterben, aber so spät wie möglich.
Nein, wir wollen nicht euren Weiß, wir wollen nicht euren Gentech, wir wollen nicht euren Scheiß.
Sie ist nicht ganz fehlerfrei, die Gentechnologie.
Menschenexperimente, die man machen würde, deren Risiken man nicht abschätzen kann.
Wir verändern dort etwas und verstehen wir das denn wirklich?
Er hat, wenn man so will, Leben geschaffen.
Welche Manipulationen eines zukünftigen Kindes wollen wir denn eigentlich in unserer Gesellschaft zulassen?
Also die Zukunft, kann man sagen, hat bereits begonnen.
Der Griff nach den Genen ist nach wie vor in vollem Gange, auch wenn die deutsche und europäische Gesellschaft eine große Anti-Haltung entwickelt hat und die Gentechniker dadurch einen großen Rückschlag erlitten haben. Macht aber irgendwie auch nichts. Die BASF etwa hat ihre Forschungslabors einfach nach Amerika verfrachtet und forscht da weiter an ihrer Kartoffel. Das ganze Wochenende über bietet euch der Hörsaal das Thema Genmanipulation an. Den Einstieg liefert Professor Michael Göttfert. Er ist Molekulargenetiker an der Technischen Universität Dresden und hat am 8. April 2016 zu dem Thema gesprochen. Gentechnologie, Normalität oder Hybris. Und zwar auf der Frühjahrstagung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Michael Göttfert spannt einen schönen Bogen von den Anfängen der Gentechnik bis heute. Danach melde ich mich wieder.
Es beginnt alles ungefähr Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Da wurde zum ersten Mal Nuklein isoliert von einem Herrn Miescher. Er hat das in Tübingen gemacht, war aber sehr lange Zeit in Basel, ist es ein Schweizer. Und er hatte die Angewohnheit, Wundverbände zu nehmen und Eiter daraus zu gewinnen und diesen Eiter zu untersuchen, was nicht immer sehr ertragreich war und offensichtlich auch nicht immer sehr angenehm. Es hat dann einige Jahrzehnte gedauert, bis man tatsächlich wusste, dass die Desoxyribonukleinsäure die Erbinformation beinhaltet. DNS ist die deutsche Abkürzung, vielen wird die Abkürzung DNA bekannt sein, das ist die englische Abkürzung. Und dann ging es relativ schnell ab Mitte des letzten Jahrhunderts. Alle kennen Watson und Crick oder viele kennen Watson und Crick, die haben die Struktur der DNA identifiziert. Danach, innerhalb der nächsten gut 10 Jahre, wurde der genetische Code entschlüsselt und in der gleichen Zeit wurden auch die ersten Enzyme identifiziert, gefunden bei Arbeiten mit Bakterien, die die DNS schneiden und zusammenfügen können. Und damit war der Weg frei für die eigentliche Gentechnologie, das heißt für das Neukombinieren von Erbanlagen, für das Einbringen von Erbanlagen von einem Organismus in den anderen Organismus. Ganz wichtig für die Gentechnologen das humane Insulin, das zunächst stark bekämpft wurde, dann aber sich sehr schnell durchgesetzt hat. Und natürlich folgten dann die Pflanzen und die Tiere und ja, seit wenigen Jahren, vielleicht seit gut 10 Jahren, gibt es neue Entwicklungen. Wie ist die Desoxyribonukleinsäure aufgebaut? Sie ist aufgebaut aus 4 Bausteinen, Thymin, Adenin, Cytosin und Guanin. Wir kürzen das immer ab mit T, A, C und G. Und das Wichtige zu wissen ist, das ist immer gleich, egal ob es sich um ein Bakterium handelt, um ein Tier handelt, um eine Pflanze handelt. Deswegen können wir Gentechnologie relativ einfach betreiben. Was macht es uns auch noch einfach, Gentechnologie zu betreiben, ist, dass die Umsetzung der genetischen Information bei allen Organismen im Wesentlichen
gleich funktioniert. Wir haben hier die Erbinformation. Die Erbinformation ist so die Zentrale, aber die Zentrale arbeitet nicht. Die Zentrale gibt nur Order. Das heißt, es muss eine Abschrift erstellt werden. Das funktioniert im Wesentlichen bei allen Organismen ähnlich. Und diese Abschrift, eine Kopie von der Originalinformation, diese Abschrift muss jetzt zur Fabrik und in dieser Fabrik werden die Eiweiße gemacht und die Eiweiße, die machen dann die Arbeit, sind ein Enzym oder eine Muskelfaser oder Aufbau der Nerven beteiligt. Und das ist eben auch bei allen Organismen in etwa gleich funktionierend. Der genetische Code ist universell. Das heißt, sowohl bei Bakterien als auch bei Pflanzen als auch bei Tieren hat jede Buchstabenabfolge die gleiche Bedeutung. Wenn ich in einem Gen die Buchstabenabfolge A, T, G und wenn ich drei Buchstaben hintereinander sehe, dann weiß ich, welche Aminosäure wird in ein Protein, in ein Eiweiß eingebaut. Und da gibt es dann eine Tabelle und nach dieser Tabelle kann man dann heraussuchen. Und wenn ich jetzt die genetische Information von einem tierischen Gen kenne oder eines bakteriellen Gens, kann ich immer die gleiche Tabelle nehmen und weiß, wie das Eiweiß, das Protein aufgebaut wird. Also eine sehr einfache Angelegenheit. Was hat es jetzt mit Gentechnologie zu tun? Wenn ich jetzt einen Organismus genetisch verändern will, muss ich die Erbinformation, die DNS, in den Organismus einbringen. Das geht bei Bakterien relativ einfach, auch bei der Bäckehefe geht es einfach. In der Tat geht es bei vielen Pflanzen auch relativ einfach. Das hat damit zu tun, dass ich diese Erbinformation in Pflanzenzellen einbringe und aus diesen wenigen Pflanzenzellen kann ich eine komplette Pflanze regenerieren. Dann habe ich eine gentechnisch veränderte Pflanze. Bei Tieren ist es ein bisschen anders. Bei Tieren muss ich dann in die Keimbahn gehen, um gentechnisch veränderte Organismen zu gewinnen. Das Problem, das große Problem, das dabei existiert, ich will nicht nur eine genetische Information einbringen, ich will sie häufig an einen ganz bestimmten Ort einbringen. Ich will sicher sein, dass es funktioniert. Und tatsächlich funktioniert es nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Also wenn ich ein solches Experiment mit meinen Bakterien unternehme, dann habe ich eine Erfolgsquote von etwa 1 zu 100.000 oder 1 zu 1 Million. Und jetzt muss ich dieses eine Bakterium, wo das funktioniert hat, aus diesen 100.000 anderen Bakterien isolieren. Und woher weiß ich das? Dass ich das tatsächlich erreicht habe. Und dazu wende ich einen Trick an und das machen die Leute, die mit Pflanzen arbeiten, genauso oder ähnlich funktioniert es auch bei Hefe. Ich kopple mein Wunschgen mit einem Resistenzgen gegen ein Antibiotikum. Und jetzt gebe ich, nachdem ich die Erbinformation in das Bakterium eingebracht habe oder in die Pflanze eingebracht habe, in die Pflanzenzelle, gebe ich jetzt einfach ein Antibiotikum dazu. Ganz typisch verwendet wird zum Beispiel Kanamycin. Und damit töte ich alle Zellen ab, die dieses Gen nicht erhalten haben, damit haben die dieses Gen auch nicht erhalten. Und umgekehrt, wenn sie das Resistenzgen erhalten haben, haben sie auch mein Wunschgen erhalten. Und jetzt habe ich natürlich ein Akzeptanzproblem in vielerlei Hinsicht, denn die Öffentlichkeit hat das zumindest bei Pflanzen nicht so gern, wenn dort zusätzliche Gene in einer solchen technologisch veränderten Pflanze zu finden sind und es wird allgemein eher abgelehnt, dass man so etwas nutzt. Wenn ich Erbinformationen in die Zellen einbringe, dann muss ich in der Lage sein, die Erbinformation auch neu zu kombinieren. Und tatsächlich haben wir uns von der Natur abgeschaut, Enzyme, die Erbinformation schneiden, an bestimmten Stellen schneiden. Und ich kann jetzt die Erbinformation eines Bakteriums schneiden, ich kann die Erbinformation, die aus den gleichen vier Buchstaben besteht, eines Tieres schneiden, einer Pflanze schneiden und ich kann die neu zusammenfügen. Und das Ganze mache ich in einem Reaktionsgefäß, da gehen etwa 1 Milliliter oder 1,5 Milliliter rein. Das funktioniert alles relativ gut im kleinen Maßstab. Das Problem, wie gesagt, ist das Zurückbringen ins Genom und die Integration ins Genom. Das ist eigentlich das große Problem. Diese Neukombination ist heutzutage kein Problem mehr für uns Genetiker. Etwas, was uns auch sehr hilft bei der Gentechnologie heutzutage, ist, dass man Desoxyribonukleinsäure, also Erbinformation, neu synthetisieren kann. Und zwar ganz nach Bedarf und ganz nach Wunsch. Wir machen das typischerweise oder lassen das machen, wir kaufen das in der Länge von 20, von 100 oder 200 Buchstaben. Das kann man aber ins Extrem treiben mit bestimmten Tricks. Ich habe hier zwei Publikationen aufgelistet, eine aus 2003. Da hat ein in unseren Kreisen sehr berühmter Genetiker, der Craig Venter, einen Virus nachgebaut, der war harmlos, aber mit der gleichen Technik können wir alle Viren nachbauen. Das wäre auch heutzutage mir möglich. Und Sie sehen, er hat seine Technik verfeinert. 2016, Publikation, die kürzlich erst erschienen ist, hat er ein ganzes bakterielles Genom nachgebaut, ein artifizielles Genom. Er hat, wenn man so will, ja, Leben geschaffen oder man nimmt den Ausdruck hier synthetische Biologie. Die synthetische Biologie wird, so meine ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine große Rolle noch spielen. Was hat man in den letzten Jahren gemacht? Ich möchte kurz eingehen auf die Kartoffel. Die Kartoffel ist insofern interessant. Da hat man nicht ein fremdes Gen eingebracht, sondern man hat ein bestimmtes Gen aus der Kartoffel noch einmal eingebracht und dieses Gen umgedreht. Und jetzt haben Sie das Originalgen und Sie haben die Kopie und die neutralisieren sich gegenseitig. Was ist die Folge davon? Die Stärkezusammensetzung ändert sich. Und warum macht man so etwas? Stärke, Kartoffelstärke wird in der Industrie verwendet. Kartoffel hat aber zwei verschiedene Stärken und eine kann man gebrauchen und die andere nicht. Und es ist sehr aufwendig, eine dieser Stärken, die nicht passende Stärke loszuwerden, und die Genetiker, die können eben eine dieser Stärke-Gene mehr oder weniger entfernen. Das war Stand der Technik vor wenigen Jahren. Dieser Mais ist ebenfalls interessant, weil er als einer der ganz wenigen gentechnisch veränderten Pflanzen bei uns angebaut werden dürfte. Hier wurde ein Gen eingebracht von einem Bakterium. Interessant ist der Reis, weniger für uns jetzt direkt hier, aber auch hier wurden Fremdgene eingebracht. Was eigentlich nicht mehr diskutiert wird, das sind diese Geschichten, das Kymosin. Wenn Käse hergestellt wird, wird Kymosin hauptsächlich oder häufig verwendet, meistens. Und dieses Kymosin stammt entweder aus dem Magen eines Kalbes, das heißt, der Magen wird genommen und extrahiert. Und dann haben sie dieses Kymosin oder Labferment genannt. Und es ist natürlich deutlich einfacher, eine Hefe oder einen Mikroorganismus gentechnisch zu verändern. Und er macht das jetzt in großer Reinheit und großer Menge. Gleichfalls nur erwähnen will ich, dass es sehr viele Enzyme gibt, die gentechnisch hergestellt werden und worüber überhaupt nicht diskutiert wird. Die Tomate habe ich nur aus nostalgischen Gründen drauf. Das war die erste Tomate, die so ein bisschen Furore gemacht hat. War als Anti-Match-Tomate im deutschen Sprachraum bekannt. Dolly hat auch Furore gemacht, weil es das erste Klonschaf war. Man kann darüber diskutieren, ob es mit Gentechnik etwas zu tun hat. Definitiv hat es was mit Technik und Genetik zu tun. Ich komme zuerst auf den Mais zu sprechen. Das ist keine außergewöhnliche Erfindung des Menschen, dass man gegen Insekten ein Gift entwickelt, sondern das ist die Erfindung eines Bakteriums. Das Bakterium ist altbekannt, wurde auch in Deutschland vor 100 Jahren gut untersucht, bereits untersucht. Und dieses Bakterium, das bildet ein Toxin und speichert dieses Toxin. Und dann liegt dieses Bakterium auf einem Blatt und wartet und wartet. Und jetzt kommt eine Raupe. Und diese Raupe frisst an diesem Blatt und dabei frisst es auch das Bakterium. Und dann setzt das Bakterium dieses Toxin frei. Dieses Toxin bildet Löcher, die Darmwand der Larve oder der Raupe. Und die Raupe geht daran zugrunde und jetzt hat das Bakterium ein festliches Mahl an dieser zugrunde gegangenen Raupe. Und man nimmt jetzt einfach dieses Gen, das für dieses Toxin verantwortlich ist, bringt es in die Pflanze und jetzt ist die Pflanze giftig für dieses Insekt. Leider oder Gott sei Dank, je nach Anschauung, spielt die Öffentlichkeit zumindest in Europa und ganz besonders auch im deutschen Sprachraum nicht mit. Und Monsanto 2013 hat also Monsanto hier das Handtuch geworfen und hat sich aus der Gentechnologie in Europa zurückgezogen. Ähnliches ist auch mit der Kartoffel passiert, wobei die Kartoffel eine durchaus sinnvolle, eine durchaus tolle Erfindung war, aber vor allem von Greenpeace bekämpft. Und Sie sehen, das Verfahren, das ging schon eine ganze Weile. Und 2012 hat dann BASF entschieden, den Standort in Deutschland zuzumachen und das Ganze in den USA weiter zu verfolgen. Und außerhalb Europas ist man da weniger empfindlich oder zimperlich. Ist ein bisschen schade, da tatsächlich die Ausbildung in Deutschland hervorragend ist, aber die Anwendung, zumindest was die pflanzliche Seite anbelangt, ein bisschen hinterher hinkt. Zum Reis wollte ich noch ein bisschen was sagen. Das ist eigentlich auch eine elegante Idee von den Gentechnologen, eine einfache Idee. In Kulturkreisen, wo Bevölkerungsteile hauptsächlich sich von Reis ernähren, die haben ein Problem. Reis hat kein Vitamin A oder auch kein Provitamin A. Und jetzt sagen die Genetiker, okay, wenn das so ist, machen wir doch mal Folgendes. Wir schauen nach, was gibt es in Reis für eine Vorstufe. Und ich bringe jetzt Gene ein, die dazu führen, dass Carotinoide gebildet werden. Dann wird der Reis ein bisschen gelb und hat das Provitamin A. Und damit kann ich Vitamin A-Mangel, der tatsächlich ein großes Problem ist bei Millionen von Menschen, bekämpfen. Was hat man gebraucht? Also wir sind im Reis. Jetzt nehme ich ein Gen aus der Osterglocke, ein Gen aus einem Bakterium und nochmal ein Gen aus der Osterglocke, bringe das in Reis rein und siehe da, dieser Reis produziert Provitamin A. Diejenigen, die sehr daran interessiert sind, was alles so gentechnisch produziert wird, sei diese Quelle empfohlen, www.transgen.de. Es ist sicher keine gentechnikfeindliche Seite, aber es gibt einen hervorragenden Überblick über das, was machbar ist. Es gibt noch diesen Teil Hybris, Normalität oder Hybris. Passiert da nichts mit der Gentechnologie, ist die so fehlerfrei? Sie ist nicht ganz fehlerfrei, die Gentechnologie, und das möchte ich an einem Beispiel erläutern. Es gibt immundefiziente Menschen. Das kann ins Extrem gehen, und das ist ein Extrem. Diese Kinder haben kein Immunsystem und die müssen geschützt werden vor jeglichem Kontakt mit der Außenwelt. Deswegen leben die in solchen Zelten. Die sind also steril, wachsen die auf oder die kommen mit keinen Keimen, auch nicht mit ihren Eltern in Kontakt. Und man kennt solche Gene, die dieses Krankheitsbild, dieses Immundefizienzkrankheitsbild erzeugen, die kennt man. Und wenn man die Genetiker kennt, dann weiß man auch, die Idee ist jetzt einfach. Ich nehme das Gen, das dort defekt ist, und bringe dieses Gen in die entsprechenden Zellen ein. Und da hat man es einfach. Es handelt sich nämlich um Blutzellen. Ansonsten, wenn es sich um Gehirn oder um Leber oder um sonstige Organe handeln würde, würde das nicht so funktionieren. Aber mit Blutzellen kann man so etwas machen. Und dann bringe ich die ein und dann bringe ich diese geheilten Zellen zurück in die Patienten und dann sollten die eigentlich ihren Immundefekt verlieren. Und tatsächlich gibt es hierzu einen Pressebericht, Juni 2002, Gentherapie hilft diesen Bubble Babies. Das sind also diese Kinder, die in diesem Plastik Zelten leben müssen und die wurden geheilt und dann ein Jahr später kam dann die Information, dass zwei dieser Kinder, ich glaube es waren insgesamt 5 Kinder, und dass bereits nach einem Jahr 2 dieser Kinder Blutkrebs entwickelt haben. Und dieser Blutkrebs, der hängt tatsächlich mit der Gentherapie zusammen. Die Frage, war das anmaßend, dass man diese Gentherapie überhaupt riskiert hat oder war es einfach Unwissen? Oder war es ein bisschen Hoffnung, dass schon alles gut gehen wird? Vermutlich war es von allem ein bisschen. Tatsächlich ist diese Art der Krankheit immer noch die Krankheit, die man wahrscheinlich einmal über Gentechnologie wird heilen können. Das ist einer der wenigen Fälle, wo wirklich Gentechnologie perspektivisch Heilung verspricht. Das sind nicht die einzigen Fälle, die schiefgegangen sind. Es sind nicht riesig viele, aber immer wenn man in den medizinischen Bereich kommt, gibt es auch Todesfälle, die ursächlich mit der Gentherapie zu tun haben. Und womit hängt das jetzt zusammen? Ich will nochmal darauf hinweisen, auf dieses Resistenzgen, das man im humanen Bereich so nicht einsetzt. Und jetzt sehen Sie hier das Genom als Heuhaufen. Und unsere Aufgabe als Genetiker ist es, ein Gen in diesem Heuhaufen zu finden. Das ist ja relativ einfach. Dieses Gen zu verändern, das machen wir in diesen kleinen Reagenzgefäßen, 1,5 Milliliter. Und die große Aufgabe bisher war, dieses Gen wieder zurückzuschieben, und zwar dort, wo es hingehört, in diesem Heuhaufen, diesem Genom. Und das ist tatsächlich etwas, was so nicht ganz einfach war oder auch nicht ging, wie zum Beispiel bei diesen Kindern mit Immundefizienz. Dort hatte man schlichtweg nicht die Technik, das so zu machen. Und die Idee ist jetzt, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass sich die Enzyme zum Schneiden und zum Verändern der genetischen Information in den Heuhaufen gebe, dass ich also gar nicht das Gen erst herausnehme, sondern dass ich alles in den Heuhaufen stecke und dieses Enzym sucht sich die entsprechende Stelle. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, die in den letzten Jahren erst erfolgt ist. Und da möchte ich ein paar wenige Fälle vorstellen. Eine aus meiner Sicht hervorragende Publikation, die aus Halle kommt. Das ist eine Arbeitsgruppe aus Halle, die eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht hat. Diese Entdeckung, die ist auch sehr weitreichend in ihrer Anwendung. Das sind die Genetiker am Institut für Genetik. Und was haben die untersucht? Das kam aus der Grundlagenforschung. Die arbeiten mit einem Bakterium, das eine Pflanzenkrankheit hervorruft. Also bei Paprika in diesem Falle. Ein Xanthomonas-Stamm, und der schädigt Paprika. Und wie schädigt dieser Xanthomonas-Stamm diesen Paprika? Der Bakterienstamm schleust Proteine in die Pflanze. Und die Arbeitsgruppe hat sich gefragt, was machen jetzt diese Proteine der Pflanze? Und bei diesem Protein sind sie auf eine tolle Sache gestoßen. Dieses Protein lagert sich an eine ganz bestimmte Stelle im Genom an. Das ist jetzt wieder die Erbinformation. Und genau an diese Stelle lagert sich dieses Protein an. Das ist also das, was ich gesagt habe. Ein Enzym muss man einbringen und das lagert sich an eine bekannte Stelle an. Und dieses Protein hat die hervorragende Eigenschaft, es besteht aus lauter kleinen Einheiten. Und jede Einheit bindet an einen bestimmten Buchstaben. Wir haben 4 verschiedene Buchstaben und dann haben wir solche Einheiten. Und jetzt können wir die Einheiten vertauschen. Und da wir wissen, welche Einheit für welchen Buchstaben zuständig ist, können wir das Protein so verändern, dass es an diese Sequenz bindet. Und jetzt macht man einen weiteren Trick. Man koppelt dieses Protein, das die Sequenz findet, mit einem Enzym, das schneidet. Und jetzt wird hier geschnitten an einer Stelle, die ich im Voraus schon kenne. Und jetzt kann ich diese Stelle, wenn ich sie schneiden kann, kann ich auch vor Ort modifizieren. Ich muss sie also nicht mehr isolieren und dann wieder mühsam einbringen, sondern ich kann das an der lebenden Zelle machen. Ein zweiter Ansatz wurde in Dresden gewählt, auch eine ganz neue Publikation 2016. Man muss vorausschicken, HIV ist ein Virus, das setzt sich in bestimmte Blutzellen ins Genom. Einmal HIV-positiv, immer HIV-positiv. Diese Krankheit ist nicht heilbar. Und genau, das war jetzt die Fragestellung, die sich diese Arbeitsgruppe gestellt hat. Könnte ich nicht doch diesen Virus, der jetzt in dem menschlichen Genom sitzt, herausschneiden? Und dazu hat sie ein Enzym genommen, das wieder eine ganz bestimmte Sequenz erkennt, nämlich eine Sequenz, die am Ende dieses Virus sich befindet. Und diese gleiche Sequenz gibt es am anderen Ende des Virus auch. Und wenn ich jetzt dieses Enzym einbringe, und dieses Enzym hat die angenehme Eigenschaft, es erkennt nicht nur eine bestimmte Sequenz, es hat auch bereits eine Schneideaktivität. Dann könnte ich doch dieses HIV-Virus herausschneiden und theoretisch wäre der Patient geheilt. Die Forscher wissen natürlich, es ist nicht so ganz einfach, vor allem wenn man an den Menschen geht. Deshalb haben sie im Vorfeld ein Mausexperiment. Immer wenn es um Menschen geht, müssen die armen Mäuse darunter leiden. Wir haben hier einen Menschen, der ist HIV-positiv. Die Zellen, die von HIV befallen sind, die kann man isolieren. Sind nicht alle Zellen befallen, ein paar andere Zellen, die den HIV-Virus noch nicht haben, die sind da auch dabei. Diese Zellen hat man jetzt in einer so Kulturschale und jetzt bringt man dieses Enzym hier ein in diese Zellen. Und dann bringt man diese Zellen in eine Maus und in dieser Maus können sich die Zellen vermehren. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, die Mäuse werden nicht allzu alt, die Maus nehmen und nachschauen, was für menschliche Zellen befinden sich dort drin. Und findet man menschliche Zellen mit dem HIV-Virus. Und siehe da, in diesem Experiment hat sich gezeigt, dass man tatsächlich in der Maus zwar noch menschliche Zellen findet, aber keine menschlichen Zellen mehr findet, die mit diesem HIV-Virus befallen sind. Und die nächsten 15 Jahre werden jetzt damit vergehen, dass man das am Menschen versucht auszutesten. Und vielleicht werden wir irgendwann mal auch von geheilten HIV-Patienten hören. Eine dritte Publikation möchte ich noch kurz vorstellen. Das ist sozusagen der Hype im Moment. Das ist die neueste Geschichte. Die stammt aus dem Jahre 2012 und später. Und zwar haben Sie hier wieder die Sequenz, die Erbinformation. Das ist ein Enzym und dieses Enzym schneidet an einer bestimmten Stelle. Und wo dieses Enzym schneidet, das wird reguliert durch eine andere Nukleinsäure, die mit diesem Schneideenzym einen Komplex bildet. Und der Trick ist jetzt, diese Sequenz, die kann ich willkürlich wählen. Dem Enzym ist das ziemlich egal, wo es schneidet, es will nur dirigiert werden an die richtige Stelle. Und das ermöglicht natürlich auch ein punktgenaues Schneiden. Und damit möchte ich nochmal auf den Menschen zu sprechen kommen. Das ist das, was man sozusagen erwartet oder gehofft hat, dass man tatsächlich im lebenden Objekt, sei es ein Mensch, schneiden kann im Genom an einer bestimmten Stelle. Der Weg ist relativ nahe am Menschen und man darf gespannt sein, wie sich die Gesellschaften dazu verhalten. Es ist immer leicht zu sagen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Wenn das Individuum mit einer schrecklichen Erbkrankheit versehen ist, denken Sie an diese immundefizienten Kinder, die können Sie heilen, aber die Erbinformation der immundefizienten Menschen ist immer noch defekt. Und jetzt könnten die natürlich hergehen und sagen, okay, dann muss halt meine Keimbahn einmal ein bisschen repariert werden. Das ist dann die Hintertür, durch die solche Techniken immer wieder kommen.
Der Molekularbiologe Michael Göttfert führte uns in die umstrittene Welt der Gentechnologie ein. Jetzt folgt Professor Karl Sperling, der Leiter des Humangenetischen Instituts an der Freien Universität Berlin. Er hat seinen Vortrag »Der Griff nach den Genen« am 11.06.2016 an der Berliner Charité gehalten.
Virchow verdanken wir es durch sein Buch »Die Zellularpathologie«, dass hier in Berlin die moderne naturwissenschaftliche Medizin begründet wurde. Er hatte nämlich gezeigt, dieser berühmten Vorlesungsreihe, dass Veränderungen der Zellen die Grundlage für eine Vielzahl von Krankheiten sind und für über 100 Jahre die fachübergreifende Grundlage für weite Bereiche der Theorie der Medizin gelegt. Nun, heute haben wir eine tiefere Erklärung. Wir fragen nicht mehr, weshalb ist der Mensch krank, sondern in vielen Fällen sind es Veränderungen der Erbanlagen, die die veränderten Zellen bedingen. Das ist die Zellularpathologie. Nur dieser Erklärungsansatz reicht noch ein ganzes Stück weiter. Wenn Sie sich jetzt untereinander anschauen, sehen Sie, jeder ist äußerlich verschieden. Aber genauso verschieden sind wir alle in Bezug auf die Verstoffwechselung von Medikamenten. das ist unsere biochemische Individualität. Und in der modernen Medizin steht die individuelle Medizin ganz im Vordergrund, die unsere unterschiedlichen genetischen Grundlagen mit berücksichtigen möchte. Und dass wir unterschiedlich aussehen, hängt auch mit unserer Stammesgeschichte, mit unserer Evolution zusammen. Wir fragen also hier, warum ist der Mensch krank? Und im Rahmen des mit Abstand größten biologisch-medizinischen Forschungsvorhabens ist die Abfolge der Bausteine unseres Erbgutes, der DNA-Doppelhelix, komplett bestimmt worden. Wenn wir jetzt die Bausteine kennen, haben wir dann den gläsernen Menschen vor uns? Das ist die Frage. Und ich muss dazu, da vielleicht nicht alle vor kurzem gerade Schwerpunkt Genetik in der Schule hatten, etwas zu den allgemeinen Grundlagen sagen. Das individuelle menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Das ist die befruchtete Eizelle, die Zygote. Daraus kann eine Maus entstehen, kann auch ein anderes Mäuschen sein. Aber wenn man sich fragt, wie ist es möglich, dass aus einer so ungestalten Eizelle so ein wundervoller Mensch hervorgeht? Die grundsätzliche Antwort ist, weil wir die genetische Information im Zellkern der Eizelle haben, genauso wie im Zellkern des Spermiums. Das ist die Grundvoraussetzung unserer Existenz. Und Sie wissen sicher noch alle, dass aus der befruchteten Eizelle sämtliche Zellen unseres Körpers hervorgehen. Und an der Farbe des Zellkerns sehen Sie, das soll anzeigen, alle haben auch im Prinzip die komplette genetische Information. Und für uns als Humangenetiker ist das die entscheidende Grundlage der molekularen Diagnostik. Wenn ich mir hier ein Haar ausreiße und da sind noch ein paar Zellen der Haarwurzel dran, kann ich hunderte genetische Tests dran vornehmen. Aber natürlich können wir das auch zu jedem Augenblick in der Entwicklung machen, bei einem 16-Zell-Embryo, also lange vor der Geburt, ist so eine genetische Diagnostik möglich. Und ich muss noch einen speziellen Aspekt erwähnen: Wenn alle Zellen die gleiche genetische Information haben, wie kann es dann sein, dass wir eine Nervenzelle eindeutig von einer epithelialen Zelle oder von Fibroblasten unterscheiden können? Alle haben doch die gleichen Gene. Die Frage ist, wie werden die Gene an- und abgestellt? Da wird es außerordentlich komplex. Das sind sogenannte epigenetische Prozesse, die sind nicht streng genetisch vorgegeben. Da spielen Umweltfaktoren, exogene, endogene Umweltfaktoren eine Rolle. Aber das muss ich noch ansprechen. Es gibt auch erworbene Veränderungen des Erbgutes und nahezu sämtliche Krebse haben somatische Mutationen, die zu Krebs führen, spielt heute auch bei uns an der Charité eine überragende Rolle, das Erbgut von Krebszellen studieren. Die DNA-Doppelhelix ist nicht ein durchgehender Faden, sondern aufgeteilt auf die Chromosomen. Ein Chromosom besteht aus zwei identischen Spalthälften, den Chromatiden, und jede Chromatide enthält eine durchgehende DNA-Doppelhelix. Und ein kleiner Abschnitt dieser DNA entspricht dann jeweils einem Gen. Es ist nichts anderes als eine Abfolge dieser Bausteine. Aber das ist hoffentlich etwas, was jedem von Ihnen bekannt ist, dass die Erbanlagen, die Gene im Zellkern sind. Sie werden überschrieben in eine RNA und dann übersetzt in ein Protein. Und die Proteine, das sind die entscheidenden Funktionselemente in den Zellen. Man würde sagen, trivial, weiß doch jeder. Ich glaube, viele Philosophen wissen das nicht, weil oftmals gesagt wird, wir haben Gene für Intelligenz, für Schönheit, für charakterliche Veranlagung. Kann doch gar nicht sein. Wir haben Gene für Proteine oder bestimmte RNAs. Intelligenz, Charakter sind Ergebnisse von langen Entwicklungsprozessen, wo tausende Gene mit Umweltfaktoren zusammenwirken, die weitgehend unverstanden sind noch heutzutage. Nur jeder weiß, die Wortwahl entscheidet über unser Denken. Und wenn man so einfach sagt, Gene für Intelligenz, denkt man, man kann diese Merkmale diagnostizieren, vorhersagen und vielleicht sogar, da wird ja philosophiert, die Keimbahn entsprechend verändern, um Menschen mit solchen gewünschten Eigenschaften herzustellen. Das ist Unsinn. Wenn man das verstanden hat, dann kommt man nicht mehr auf den Gedanken. Das ist die Menge der Erbinformationen, die wir haben. Von jedem Elternteil mehr als 3 Milliarden dieser Basenpaare, also 2 mal 3 Milliarden, mehr als 20.000 Gene von jedem Elternteil, die aufgeteilt sind auf die 23 Chromosompaare. Und Veränderungen einzelner Gene führen zu den à la Mendel vererbten monogenbedingten Krankheiten, da sage ich eine ganze Menge dazu. Veränderung der Chromosomen zu den Chromosomopathien, Trisomie 21, kennen Sie. Wenn es um die Diagnostik geht, die DNA-basierte Diagnostik, können wir die in einem Rutsch mit diagnostizieren. Das ist heute alles anders, als es früher war. Dann haben wir Varianten des Medikamentenstoffwechsels, ganz entscheidend. Denn Nebenwirkungen von Medikamenten sind ja das, was jeder Arzt befürchtet, dass es eintreten kann und sind die Ursache vieler tödlicher Nebenwirkungen sogar. Und dann kommen wir noch zu den komplexen Krankheiten. Das sind die des höheren Alters. Sie sind alle beneidenswert jung, gehören nicht dazu. Aber die Herz-Kreislauf-Krankheiten, die Psychosen, Altersdiabetes, das trifft ja einen Großteil der älteren Menschen. Und es ist intensiv geforscht worden, um die genetisch disponierenden Faktoren von diesen nachzuweisen. Jetzt ein kleiner Überblick über die Größe unseres Erbgutes in anderer Darstellung. Nehmen wir an, wir wollten das ausdrucken und würden auf eine Buchseite 3000 Basenpaare ausdrucken, dann ist das das Erbgut eines Virus. Wenn wir ein Buch mit 1000 Seiten oder 3 Millionen Basenpaare haben, das Erbgut eines Bakteriums. Aber wie groß ist die Menge, die wir von jedem Elternteil erhalten? Es ist eine Bibliothek aus 1000 Bänden, 1000 Seiten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, können Sie mir sagen, wie sieht die Basenabfolge in Band 730, Seite 510, Zeile 12 aus? Kann ich Ihnen sofort sagen. Wenn Sie sagen, jetzt möchte ich aber wissen, ob ich von meinen Eltern genau die gleiche Sequenz bekommen habe, dann würde ich sagen, geben Sie mir 3, 4 Tage, machen wir das ganz schnell. Das ist alles einfache Routine. Aber jetzt kommt eine technologische Revolution, die die Anwendung auf eine ganz neue Basis gestellt hat. Die erstmalige Sequenzierung des Genoms hat ungefähr 3 Milliarden US-Dollar gekostet und tatsächlich die Amerikaner haben das meiste Geld aufgebracht. Das war ungefähr im Jahr 2001 abgeschlossen. Wenn man damals sein Genom wollte sequenzieren lassen, waren die Kosten bei ungefähr 100 Millionen Dollar. Eine große Arbeitsgruppe musste mehrere Monate intensiv arbeiten, um das zu leisten. Und heute, dank der Hochdurchsatzsequenzierung, können Sie für 1000 Dollar etwa das Genom haben. Wir machen das regelmäßig. Wir schicken es nach Südkorea, zahlen wir 1200 Euro dafür, aber es wird nicht einmal, sondern 30 Mal sequenziert. Wir wollen ja die Unterschiede haben. Nach 2 Wochen hat man die Daten auf einer großen Diskette vorrätig. Und das Gute ist, wir können es auch nach China schicken, die konkurrieren miteinander, das senkt die Preise angenehm. Wenn Sie jetzt sagen, was für 1000 Euro kann ich mein Genom sequenzieren lassen? Ich habe ja in Kürze Geburtstag, das soll mir meine Familie mal schenken. Vorsicht, sage ich, jetzt kommt der Essig in den Wein. Wenn Sie Ihre Sequenz haben, also in 14 Tagen, haben Sie die auf großen Disketten und jetzt lesen Sie und vergleichen Sie mit der Standardsequenz. Was finden Sie? Einzelne Basenunterschiede 3,6 Millionen. Deletion, Insertion 340.000. Die 10 bis 1000 Basenpaare umfassen oder ein bisschen weniger. Und dann gibt es solche große Deletionen, die 10.000, 100.000 Basenpaare groß sein können und wir sind ja ganz gesund. Und jetzt müssen wir wissen, was ist klinisch relevant. Das große Problem ist nicht mehr die Sequenzierung, sondern die Interpretation der Daten. Und da haben wir zum Glück hier unsere Experten, die intensiv daran mitarbeiten. Das ist die Herausforderung. Und ich will Ihnen jetzt die Anwendung schildern der individualisierten Medizin. Natürlich hat es viele Veranstaltungen gegeben, die sich damit beschäftigt haben. Zuerst die monogen bedingten Krankheiten. Da erinnern Sie sich, das hat was mit Mendel zu tun, der die Gesetzmäßigkeiten gefunden hat. Und hier haben wir so einen Stammbaum, Vater, Mutter, das sind die Kinder der ersten Generation, die nächsten Generation. Und schwarz gezeichnet sind immer die Betroffenen, die von einer dominanten Krankheit betroffenen Kinder. Und das ist wissenschaftlich gesprochen Reduktionismus pur. Die anderen, mehr als 40.000 Gene, die wir haben, interessieren dabei überhaupt nicht. Dieses eine Gen, wenn es mutiert ist, führt zur Krankheit. Wenn es ein rezessiver Erbgang ist, ist es im Prinzip nicht groß anders. Und das ist die Voraussetzung jetzt. Mittels der Hochdurchsatzsequenzierung brauchen wir doch bloß Kranke zu sequenzieren und Nicht-Kranke und vergleichen dann das Erbgut. Und wenn man Glück hat, findet man das Gen. Und hier sehen Sie einen spektakulären Erfolg der molekularen Medizin. 1986, da hatte gerade das Genomprojekt langsam begonnen, waren erst 5 Gene mit Krankheitswert bekannt. Heute ist es so, dass fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag neue Krankheitsgene identifiziert werden. Und das geht wie das Brötchen backen heutzutage. Aber einen größeren Fortschritt hat es wohl in der Molekularmedizin noch nie gegeben. Und mein Nachfolger hier im Institut für medizinische Genetik und Humangenetik, Professor Mondlos, hat das in Perfektion etabliert. Er ist zuständig, wie es früher war, für genetische Beratung und Diagnostik und speziell auch für Kinder, Neugeborene, Kleinkinder mit angeborenen Fehlbildungen. Aber wenn man das gesamte Genom sequenziert, wie soll man da zu einer Aussage heute noch kommen? Er hat 2700 Gene, die isolierte, zunächst aus dem gesamten Genom und sequenzierte dann. Innerhalb von 14 Tagen ist das Ganze passiert. Und das sind bekannte Krankheitsgene und da kann man dann die Diagnose stellen. Zu meiner Zeit war es oft noch so, dass ein Kind einen regelrechten diagnostischen Leidensweg hinter sich hatte. Man hat da Blut abgenommen, da eine Hautbiopsie gemacht, die und die Untersuchung, um herauszufinden, was könnte sein. Und heute macht er das 2700 Gene mit einem Schlag. Aber tatsächlich kann er bei weniger als knapp 50% die Ursache finden. Wir sind eben noch lange nicht fertig mit der Aufklärung unseres Erbgutes. Und er selber hat eine große Anzahl neuer Krankheitsgene damit auch beschrieben. Also das explodiert gerade, das Wissen auf diesem Gebiet. Und zukünftig, das ist auch keine Frage, wenn wir mehr verstehen von den einzelnen Varianten, dann muss man nicht erst die Gene anreichern, das ist ja ziemlich mühsam, sondern sequenziert komplett. Und kann dann hoffentlich mit den Bioinformatikern, den Klinikern zusammen zu einer raschen Diagnose kommen. Zu jedem Augenblick im Leben eines Menschen können wir eine molekulare Diagnostik machen. Wenn also in einer Familie ein schwerkrankes Kind geboren worden ist, nehmen wir an, es ist autosomal rezessiver Erbgang, dann sind die Eltern ganz unauffällig. Jeder Elternteil hat ein verändertes Gen. Wenn die beide zusammenkommen, 25% der Nachkommen, dann ist das Kind betroffen. Bei solchen Fällen können wir natürlich zu jedem Zeitpunkt während der Schwangerschaft eine sichere Diagnose stellen. Etwa 70.000 Fälle werden pro Jahr durchgeführt durch invasive Diagnostik. Man gewinnt Fruchtwasser. Das sind ja kindliche Zellen, um daraus eine molekulare Diagnostik durchzuführen. Oder führt eine Chorionzottenbiopsie durch und kann daraus die DNA-Untersuchung vornehmen. Das Problem ist, mit diesen invasiven Eingriffen ist auch das Risiko verbunden, dass möglicherweise das Kind diesen Eingriff nicht überlebt. Also es muss eine echte, strenge Indikation vorliegen, bis man sowas macht. Die Schwangere muss auch entsprechend aufgeklärt werden, selbstverständlich. Aber Sie alle wissen, was die Tagespresse ja wiederholt gebracht hat, was heute möglich ist. Wird noch nicht als Routine angeboten, aber wir finden regelmäßig in der frühen Schwangerschaft im mütterlichen Blutkreislauf freie kindliche DNA. Die zu isolieren ist anspruchsvoll, ist sehr gut etabliert an einigen Stellen und es wird kommerziell angeboten, um zum Beispiel eine Trisomie 21 nicht invasiv nachzuweisen, also ohne Abortrisiko für die Mutter. Und natürlich kann man auch monogen bedingte Krankheiten durchführen. Die Sache ist absolut nicht trivial, aber das hat natürlich eine große Zukunftsperspektive. Ich zeige Ihnen jetzt eine Arbeit aus dem Jahr bereits 2012. Ein Riesenaufwand. Eine Kollegin in den USA hat nahezu das komplette fetale Erbgut aus dem mütterlichen Blut bestimmt. Ich weiß nicht, ob jetzt die Augen von Ihnen leuchten und sagen, das müssten wir bei allen Kindern machen, wenn die Preise zurückgehen. Das ist doch spannend. In Deutschland ist das strafrechtlich und medizinrechtlich verboten. Das sind alles medizinische Untersuchungen. In Deutschland darf eine Untersuchung auch vorgeburtlich, aber auch nachgeburtlich dann untersucht werden, wenn die Betroffenen zustimmen. Und das Kind ist doch gar nicht gefragt worden, der Fetus ist gar nicht gefragt worden. Wenn es eine schwere Erkrankung ist, die man ausschließen möchte, eine individuelle Untersuchung, dann dürfen die Eltern darüber verfügen und sagen, ja, ich möchte das wissen, ob mein Kind betroffen ist. Aber wenn es darum geht, die Haar- und Augenfarbe vorher zu wissen, das doch auf keinen Fall, das muss dem späteren Kind vorbehalten bleiben. Nicht das Grundrecht auf Nichtwissen, das ist für uns ganz elementar, muss gewahrt bleiben. Und nur nach vollständiger Aufklärung wird eine solche Diagnostik durchgeführt. Hier könnte ich jetzt Abendfüllen erzählen, mache es aber kurz, weil ja die Humangenetiker nicht die Schlauesten sind, sondern im Verbund mit vielen anderen Kollegen wird diskutiert, was darf man machen, unter welchen Voraussetzungen darf es durchgeführt werden. Für uns ganz wichtig ist auch der Kontakt mit den Patienten-Selbsthilfegruppen. Ich bin auch seit mehr als 2 Jahrzehnten im wissenschaftlichen Beirat in einer Selbsthilfegruppe. Man bekommt einen vollkommen anderen Eindruck von der Krankheit und den Konsequenzen, wenn man diese Familie und die Kinder erlebt. Also das alles muss man bedenken und da ist klar, also vor jeder Diagnostik steht eine Beratung. Nur nach Aufklärung muss man die Diagnostik durchführen oder kann sie durchführen. Und da darf es auch keinen Unterschied gemacht werden, ob man Privat- oder Kassenpatient ist. Wenn es indiziert ist, dann sollte jeder den Anspruch haben, wenn er es möchte. Und der Befund, der dann mitgeteilt wird, die Diagnostik, die wird wieder von Spezialisten durchgeführt. Das brauchen nicht unbedingt Mediziner zu sein, das können Naturwissenschaftler sein, aber der Befund wird dann wieder von einem Arzt mitgeteilt. Das ist insgesamt eine ganz wichtige ärztliche Leistung. Und wir haben zum Beispiel die Diagnostik bei familiären Brustkrebs hier angeboten. Das ist vorbildlich etabliert worden. Aber da war, falls die Ratsuchende das Gen hat, das ihre Mutter vielleicht auch hat, die Brustkrebs bekommen hat, dann ist ein Psychologe bei der Beratung, bei der Fundübermittlung dabei, um sie aufzufangen, wenn sie zu sehr getroffen ist und sie zu unterstützen. Sie kann aber auch jederzeit sagen, nein, ich habe es mir anders überlebt, ich will es nicht, das alles ist zulässig. Wie sieht es aus mit dem Nachweis von Medikamenten, die eine große Quelle für Begleiteffekte, sogar tödliche Begleiteffekte einer solchen Einnahme sind. Jemand möchte ein blutdrucksenkendes Mittel haben. Nun, man testet erstmal das Medikament A und sieht, die erste Dosis, das war ein bisschen zu viel, die Nebenwirkung zu stark, verringert es ein bisschen, aber das wirkt sich auf den Blutdruck nicht mehr messbar aus. Also wird das nächste Medikament und vielleicht ein drittes getestet. Die Wunschvorstellung ist, von den knapp 100 Genen, von denen wir wissen, dass sie in den Medikamentenstoffwechsel involviert sind, für die Ratsuchenden eine molekulare Diagnostik anzubieten und sagen, aufgrund deiner Kombination genetischer Varianten kommt für dich das Medikament A in dieser Dosis in Frage und beim nächsten Patienten das Medikament B und beim dritten das Medikament C. Ein großer Fortschritt, aber Zukunftsmusik, weil jeder, der ein bisschen Ahnung von Wissenschaft hat, weiß, wie mühsam es ist, an genügend vielen Personen die Nebenwirkungen und auch die langfristigen Konsequenzen zu ermitteln. Aber wie sieht's heute aus? Stand 8. Juni 2016 kann man in dieser Liste nachlesen, immerhin für 48 Medikamente kann man solche Tests durchführen. Bei 40 ist es sogar ärztlich vorgeschrieben, bei 8 ist es eine Ermessensentscheidung, macht man es nicht. Also die Zukunft, kann man sagen, hat bereits begonnen. Jetzt komme ich zu dieser Anwendung, die natürlich auch eine überragende Rolle hier an der Charité spielt, aber die Komplexität ist erschlagend. Das ist eine Lunge und hier soll ein Lungentumor sitzen. Und jetzt sind von unterschiedlichen Stellen dieses Tumors sind Biopsien genommen worden und genetisch komplett analysiert. Es gibt Mutationen in Genen, die sind in allen Zellen vorhanden, dann solche, die noch in einzelnen Teilen der Tumore sind und dann individuelle Veränderungen. Einige sind ganz entscheidend für den gezielten, individualisierten Therapieerfolg. Andere machen überhaupt nichts aus. Aber die Zahl ist außerordentlich groß. Und die Theorie, die einer solchen individualisierten Charakterisierung folgen soll, das ist häufig eine Immuntherapie, extrem teuer. Aber wenn jemand darauf anspricht, ist es wie ein Wunder, weil der Tumor so schmilzt. Hier an der Charité, wenn Eierstock vorliegt, dann werden wieder unterschiedliche Teile dieses Eierstockkrebses sequenziert, um zu sehen, welche der verschiedenen immuntherapeutischen Wege könnte bei dieser speziellen Patienten helfen. Und Sie wissen vielleicht, für Melanome gibt es das auch. Und wer das mal in seiner Verwandtschaft erlebt hat, wird sagen, was für ein Wunder. Aber man muss natürlich dann immer testen, die Therapien sind sehr, sehr teuer, sehen, wie lange hält der Effekt ein. In den meisten Fällen ist es ja keine Heilung. Wann kommen die Metastasen wieder? Also es ist sehr komplex, aber es wird außerordentlich viel auch an der Charité hineingestellt, um diese Krankheiten besser in den Griff zu bekommen. Und jetzt müssen wir zum Schluss noch auf unsere Volkskrankheiten eingehen. Und es ist, glaube ich, in Deutschland mehr Geld investiert worden, um die disponierenden Gene zu finden. Das ist die jährliche Zunahme von Genen, die monogenbedingten Krankheiten zugrunde liegen. Und das ist die Zunahme der komplexen Krankheiten. Da funktioniert dieser reduktionistische Zugang nicht. Ich will nicht sagen, wie außerordentlich mühsam es ist. Man kennt inzwischen viel mehr, aber das Ergebnis, das ich Ihnen jetzt zeige, ich habe an dieser Arbeit mitgewirkt, gilt immer noch. Man hatte gehofft, disponierende Gene zu kennen, die bei der Person sagen, wenn sie Träger dieser Disposition ist, dann hüte dich vor diesem Nahrungsmittel, weil das den Blutdruck bei dir ganz stark hochtreiben wird. Praktisch nichts hat sich gezeigt. Man hat zwar eine Riesenanzahl von Varianten gefunden, aber der Einzeleffekt ist so unerheblich, dass er praktisch keine Rolle spielt. Also so gesehen eine Enttäuschung. Natürlich, man hat ein bisschen mehr über diese komplexen Krankheiten dabei gelernt. Aber jetzt, wenn wir unsere allgemeinen Merkmale anschauen, dann ist das das Gleiche. Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel für die Körpergröße. Hunderte von Genen kennen wir, die die Körpergröße disponieren. Das können wir nicht genau vorhersagen, ganz genauso komplex. Also, weil so viel an den mendelnden Krankheiten gearbeitet wird, glauben wir, dass wir viel mehr wissen, als wir tatsächlich wissen, gerade für diese allgemeinen Krankheiten. Und warum sind diese disponierenden Gene so häufig? Wir sind ja vollkommen unauffällig, weil sie im Laufe der Stammesgeschichte erworben sind und unsere modernen Umweltbedingungen sind doch vollkommen anders als die in der Alter der Jungsteinzeit, wo unser Erbgut nachdrücklich geprägt worden ist, für viele als große Enttäuschung, da gab es keine Schokolade. Immerhin Bananen gab es dann. Aber unsere Ernährung spielt natürlich eine große Rolle. Und jetzt sage ich, die Mediziner, die wirklich etwas zu sagen haben, wenn es um solche komplexen Krankheiten geht, ja, das sind alles keine Kassenärzte, sondern sich mäßig ernähren. Beste, was man machen kann, nicht rauchen, mäßig Sport machen, wie unsere Vorfahren. Beste, was man für seine Gesundheit tun kann und das Gehirn trainieren. Also wenn der eine oder die eine und andere hier bei dieser Vorlesung zugehört hat, hat das Leben verlängert, das ist Gehirntraining gewesen. Aber auch wenn Sie gesagt haben, was hat der für einen Unsinn erzählt, auch das hat immer das Gehirn auch trainiert, wenn man nachdenkt. Ganz wichtig dabei. Und ja, wenn man eine fröhliche Grundhaltung hat, das ist das Beste, was man für seine seelische Gesundheit tun kann. Das Ziel ist, das körperliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Man kann es auch anders sagen, jung sterben, aber so spät wie möglich.
So, ich kann mir vorstellen, spätestens jetzt gibt es jede Menge Gesprächsstoff. Je nachdem, ob ihr die moderne Gentechnik für einen Segen haltet oder für einen Fluch. Und genau deswegen senden wir morgen eine Expertendiskussion zu diesem Thema. Wenn ihr wollt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.